Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, Hallöchen.
Hallöchen, genau.
Da sind wir mal wieder. Heute ist der 25.08.2024. Da wir heute etwas mehr über Daten sprechen, ist das vielleicht ganz interessant, dass wir heute mal das eigentliche Datum dazu sagen.
Ja, über welche Daten reden wir heute noch?
Naja, wir reden ein wenig über die Konfusion, über den Termin für das Apple-Event, für das iPhone-Event, da gab es ja in dieser Woche.
Ah, okay, ich habe schon gedacht, wir reden jetzt mal über Fahrzeugdaten.
Ach nee, Fahrzeugdaten, das haben wir ja schon eben gerade in der Pre-Show gemacht, die wir nicht veröffentlichen. Wir müssten uns eigentlich diese Pre-Show versilbern lassen oder vergolden lassen.
Wie ja, es, genau, Geschäftsmodell.
Wie es die Kollegen machen. Ja, ja, Pre- und genau. Aftershow, genau.
Genau, und dann den Love-Track dürfen wir auch nicht vergessen.
Genau.
Ja, müssen wir auch noch machen dann.
Ja, ja, und dann die Danksagungen an die Sponsoren und an die Spender. Ja, ja.
Genau, da kommen wir ja gar nicht mehr raus.
Ja.
Das wird eine 4-Stunden-Sendung.
Also, heute geht's schnell, wir haben keine Sponsoren. Das könnte sich nächste Woche schon wieder ändern, aber heute geht es sehr schnell. Ja. Nee, bitte?
Ja, ich habe nur gelacht.
Ja, okay. Lachen ist gesund. Das ist, ja. Ich glaube, diese These, die...
Aber Sponsoren, sagst du was? Wir haben ja gerade am Wochenende vom Hundeverein wieder unser großes Turnier gehabt, oder läuft noch.
Ja.
Da habe ich mich ja weggestohlen jetzt für die Aufnahme. Wir hatten ja gestern Kreismeisterschaft, muss man ja auch mal sagen.
Mhm.
Also Hundesport Agility Kreismeisterschaft jetzt gerade gestern. Heute dann Sonntag nochmal das Turnier und haben da ja auch einiges an Sponsoren jedes Jahr ja mit dem Boot.
Mhm.
Und ist aber trotzdem immer viel Arbeit. Es sind zwar in der Regel immer dieselben Sponsoren, aber da gibt's ja auch noch eine große Tombola, ja, Lose für 1 Euro und so. Ja, das ist ja auch immer sehr beliebt bei den Teilnehmern und bei den Gästen. Und da guckst du natürlich auch, dass du da nicht nur irgendwie halt so Ramschwichteln hier, was hast du irgendwo noch im Keller stehen, sondern dass da auch ein paar vernünftige Sachen dabei sind.
Ja.
Und das ist schon, also ich kümmere mich jetzt nicht da ums Sponsoring, das machen dann ja die anderen Vereinsmitglieder, aber das ist da teilweise schon Arbeit, ja. Und obwohl, wie gesagt, jedes Jahr ähnlicher Termin, ähnliche, wie gesagt, du hast eigentlich immer dieselben, die du anfragst, aber trotzdem, das ist nicht ohne.
Wem sagst du das?
Nee, ich meine ja, deswegen, das ist echt Arbeit, ja. Und
ja.
Bei uns ist es ja noch ein bisschen mehr Arbeit.
Ja, weil wir so einen hohen Anspruch haben an unsere Sponsoren.
Man hat zwar auch, oder du hast ja auch die festen Ansprechpartner hier teilweise, aber trotzdem, ja, das ist schon. Gerade wenn man, wie gesagt, nicht einfach sich irgendwo an ein Netzwerk wendet und sagt, spül mir mal so 5 Interesse oder 5 egal was hierher,
ja.
Ist es schon ja schwierig. Beziehungsweise, was heißt schwierig, aber dann ja, trennt sich da halt auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
Ja.
Nee, aber wie gesagt, die waren dieses Jahr auch wieder am Fluchen, gerade weil sich in der aktuellen Zeit halt viele sehr lange Zeit gelassen haben mit Antworten.
Mhm.
Und einem etwas, obwohl nee, machen wir mal nicht zu viel Nähkästchen, aber es gab da auch so ein bisschen, wie gesagt, bisschen später Antworten, die dann auch so nicht mehr unbedingt dann berücksichtigt werden konnten, weil wir uns dann für andere entschieden haben oder so, ja. Das ist natürlich dann auch schade, ja, weil, aber was willst du machen? Ja, es ist halt so. Genauso meinen Arbeitgeber hatte ich auch angefragt.
Mhm.
Da gibt's ja auch was im Bereich Hund mittlerweile.
Mhm.
Aber da kam zuerst eine Absage, weil man ursprünglich für Deutschland nicht geplant hatte, mit dem Produkt in den Markt zu gehen. Dann hieß es auf einmal doch, es kommt. Nur es war dann auch zu spät, ja, weil der Plan muss ja irgendwann auch stehen, ja. Und da habe ich auch gesagt, für nächstes Jahr müssen wir halt ein bisschen früher uns mal Gedanken machen. Also mit meinem Arbeitgeber jetzt, dass man das dann auch entsprechend macht, weil der will ja auch nicht nur irgendwie dann ein Produkt zur Verfügung stellen, sondern der will ja auch gesehen werden, ja. Und das ist halt dann auch wieder so das andere Thema. Ja, du brauchst ja dann auch wieder Banner, keine Ahnung, Fahne, Werbematerial, was weiß ich was, ja. Der will ja dann nicht nur einen Hauptgewinn oder einen Gewinn für die Tombola zur Verfügung stellen, sondern der will ja auch gesehen werden.
Ja, das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit. Mhm. Sichtbarkeit, genau.
Genau, ja.
Das ist dann schon sinnvoll.
Deswegen so in der Woche vorher da, das ist halt immer schwierig, ja. Gerade wenn, jetzt ist ja auch wieder die Vorbereitung für die Messe. Da kommt natürlich eins zum anderen und dann habe ich auch gesagt, hier, dann kümmert euch mal um die Messe. Nächstes Jahr ist auch noch ein Turnier, also von daher, da kann man sich da rechtzeitig mal Gedanken dann drum machen.
So ist das. Gut, dann lass uns doch mal in die aktuelle Themenlage einsteigen. Die ist ja diese Woche wieder so ein bisschen dünn gesät, also irgendwie in letzter Zeit...
Boah, gucken wir einfach mal, was wir draus machen.
Mal, was wir draus machen. Es wird Zeit für ein neues iPhone, damit wir mal wieder ein bisschen mehr Fleisch am Knochen haben, damit wir ein bisschen mehr darüber berichten können. Und da gab es ja, wie ich es eben gerade schon angedeutet habe, so ein wenig Konfusion bezüglich der Daten und der Termine. Es fing alles damit an, dass eine angebliche Einladung geleakt worden ist. Das wäre das erste Mal, dass eine Einladung geleakt worden wäre, wenn die Einladung echt gewesen wäre, dass sie aber nicht war, oder die Einladung war also eine Fake-Einladung, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat. Und ich will mich ja jetzt nicht selbst beweihräuchern, aber ich habe gleich gesagt, das Ding ist fake, weil die hatte so viel konkrete Hinweise drin und das ganze Wording dieser Einladung, das war so extrem konkret und auf den Kopf, das hätte Apple so niemals rausgeschickt. Und auch die Farbgebung von dem Apfel oder von dem Apple-Logo, da wurde die neue Farbe oder die neu diskutierte Farbe aufgenommen, dieser Bronzeton, oder sie soll ja Desert Titanium soll die Farbe ja heißen. Also es waren zu viel konkrete Hinweise. Und wenn man sich das Ganze, wie ich es gerade eben schon angemerkt habe, dass das Wording anschaut, das war alles zu konkret und auch so ein bisschen stümperhaft gestaltet, muss ich sagen. Und deswegen hat es mich auch gewundert, dass der Leaker Margin Bu sich quasi reinlegen lassen hat und hat diese Grafik, dieses Bild, wie man es auch nennen mag, als geleakte Einladung in Umlauf gebracht. Und es hat sich dann halt herausgestellt, dass ein 14-jähriger Italiener diese Werbung mit Hilfe von oder diese Einladung mit Hilfe von KI-Tools gefaked hat. Und nach eigener Aussage, der war dann im Interview mit Cult of Mac, da hieß es dann, dass er selbst sehr überrascht gewesen ist, dass diese Werbung oder diese Einladung halt als echt anerkannt worden ist. Was hat er gesagt? Ich dachte, meine Einladung sehe gefälscht genug aus. Ja, scheinbar nicht. Da sind ganz viele drauf aufgesprungen, kurioserweise. Und auch, wie gesagt, sehr renommierte, anerkannte Leaker sind drauf reingefallen. Obwohl Mark Gurman so gleich gesagt hat, Leute, das gibt es nicht, das kann nicht sein. Apple, also der ist ja gleich auf den Anti-Zug aufgesprungen, hat gesagt, das kann nicht sein, die Einladung ist nicht echt, wäre technisch gar nicht möglich, etc. pp. Naja,
okay. Gurman hat ja auch seine Kontakte und wie gesagt, die müssen ja ihm nicht sagen, wie die Einladung aussieht oder wann die Einladung für welchen Termin rausgeht. Die müssen ihm ja nur unter der Hand bestätigen, das ist von uns und dann,
genau,
wie gesagt, der hat ja die direkten Kontakte. Ja. Nee, aber ansonsten kann ich das schon verstehen, die Szene ist einfach gerade auch jetzt so kurz vor dem Termin natürlich schon sehr heiß drauf, an irgendwelche finalen Leaks oder jetzt so heiße Leaks halt ranzukommen.
Wie immer.
Und da wird natürlich alles sehr gerne aufgenommen.
Ja.
Der ein oder andere, wie gesagt, gibt es dann einfach ungefragt weiter. Ich selbst habe es jetzt gar nicht mal so mitbekommen, weil ich versuche relativ Also zumindest mal jetzt, so kurz vorher, relativ ungespoilt da reinzugehen. Wir okay. haben ja die letzten Wochen auch schon über das eine oder andere gesprochen. Und aber gerade so Sachen, wie gesagt, da, die versuche ich jetzt einfach zu vermeiden, um da noch ein bisschen, wie gesagt, je näher es kommt, umso konkreter, ja, gibt's ja auch diese Last-Minute-Gerüchte, mhm. beziehungsweise Leaks noch. Ja, das hatten wir in der Vergangenheit ja immer schon mal, dass so einen Tag vorher oder zwei Tage, je nachdem, gerade dann auch hier die Banner, die gehisst werden oder so. Früher war das ja immer so ein Thema, ja, dann sind die ersten Leute halt schon vor Ort, ja, machen Bilder und dann kommen so Sachen halt raus. Alles so Sachen versuche ich halt eigentlich immer zu vermeiden, wie gesagt, so kurz vorher, aber um manches kommst du ja auch nicht rum. Vor allem, du machst irgendwo deinen Social-Dienst deiner Wahl auf, ja, und ungefragt kriegst du halt so Sachen dann in die Timeline gespült. Also so ganz spoilerfrei geht's aber keinem, ja. Von daher teilweise, ja, beste Beispiel, ganz anderes Thema jetzt wieder, aber Spoils und Leaks, Deadpool und Wolverine, ja. Was ja. Ryan Reynolds alleine schon gespoilert hat, zu diesem Film, sorry, bei aller Liebe, wenn ein Film gerade mal eine Woche im Kino ist und dann solche Spoiler rauszuhauen, gerade wenn so ein Kinostart eventuell, oder was heißt eventuell, nicht weltweit zum selben Zeitpunkt stattfindet. Und Leute, wie gesagt, auch nicht zur Premiere ins Kino gehen können.
Ja.
Also so kurze Zeiträume, gerade auch vom Macher des Films, finde ich schon sehr schwierig. Und wie gesagt, du kommst da nicht drum rum. Gerade um so ein Ding wie Deadpool, ja, du kommst nicht drum rum, egal welchen Dienst du aufmachst. Du kannst Hashtags muten und blocken, so viel du willst. Irgendwo kriegst du sowas immer in die Timeline. Und das ist halt echt schade. Ja,
ja, das ist richtig. Also 8 Tage, das ist schon ein sehr kurzer Zeitraum, da gebe ich dir recht, ja.
Ja, absolut. Klar, und dann wieder, ja, hier, und als Fan ist man doch da, hier die erste Woche, gar kein Thema ins Kino, und du kannst doch, und du musst ja nicht zur Premiere, aber immerhin, und dann, nee, sorry, Freunde, vielleicht will ich auch absichtlich erst nach 2 Wochen oder so ins Kino, oder nach 3 Wochen ins Kino, damit ich in Ruhe vielleicht den Film sehen kann, und nicht irgendwelche Leute hier wild schreiend und applaudierend, und Popcorn werfend mir die Vorstellung vermiesen, für die ich dann doch mittlerweile viel Geld bezahlt habe.
Ja. Wem sagst du das?
Und ein ganzes Kino für mich buchen kann ich mir auch nicht leisten. Ja, ja, also das macht's dann, wie gesagt, dann schon ein bisschen schwierig. Man geht doch 2-mal ins Kino. Freunde, ey. Also wenn ich so komme, vor allem das sind Kommentare, die kommen dann tatsächlich, ja. Also das sind auch so Sachen, die machen mir echt Kopfschmerzen. Ja.
Ja,
was will man da drauf noch antworten?
Ne? Ja, das sind dann solche dummen Aussagen, da weiß man gar nicht, was man drauf schreiben soll. Das ist so, ja.
Ja, also wie gesagt, dass man beim gerade bei den ganzen Cameos und so, ja, dass du da hier mal entsprechende Reaktionen im Publikum kriegst, okay, ja, aber manches, ja, okay, egal. Zurück zu den Spoilern zur Einladung.
Genau.
Und beziehungsweise zu den Leaks zur Einladung.
Also ich habe so das Gefühl, oder besser gesagt, ich habe so das Empfinden, dass es zu keiner Einladung und zu keiner Terminfindung solche Diskussionen bisher gegeben hat. Dann gibt es ja immer noch das Problem mit der Terminfindung. Da hat ja der Donald Trump ist ja nicht ganz unschuldig daran, dass da sehr viel drüber diskutiert wird.
Jedenfalls interessiert das Apple?
Scheinbar nicht, da kommen wir aber auch gleich noch zu. Zumindest sieht es so aus, dass am 10. September ja das TV-Duell stattfinden soll. Zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Mhm. Und
wobei, das war doch eh schon ein gesetzter Termin, aber noch mit Trump-Biden.
Ja, aber er hat ja dann zwischenzeitlich, glaube ich, mal wieder abgesagt gehabt. Dann
dann hat ja Camilla gesagt, Trump hatte ja andere Termine bei seinen Haussendern vorgeschlagen.
Ja, ja, ja.
Und Camilla hat gesagt, nee, wieso? Ja, wir haben den Termin doch. Und er hat gesagt, ja, das war ein Termin mit Biden und nicht mit Harris. Und dann haben sie sich anscheinend doch drauf verständigt, diesen Termin halt wahrzunehmen. Ich bin mal gespannt, ob es zu den von ihm vorgeschlagenen Terminen beziehungsweise auch Ausrichtern dann auch noch kommt. Würde mich jetzt überraschen. ich finde es legitim, dass die Demokraten sagen, die Termine, die ursprünglich ausgemacht waren, können oder bleiben so bestehen. Es hat sich ja nur die Kandidatin geändert.
Genau.
Klar, musst du dann gucken, dass du, das ist wie bei einem Boxkampf, ja, wenn halt ein anderer Gegner dann im Ring steht, du musst dich da natürlich entsprechend drauf vorbereiten. Aber das darf man, denke ich mal, von einem professionellen Wahlkampfteam erwarten, dass man da entsprechend sich auch noch vorbereiten kann auf so eine Debatte. Auch wenn halt, wie gesagt, jetzt da mit Kamala Harris jemand anderes dann in der Debatte teilnimmt. Aber sie ist ja auch nicht unbekannt. Vizepräsidentin. Ja. Also da, das sind dann meiner Meinung nach auch schon wieder Ausreden, die da stattfinden auf Trumps Seite. Klar, man hat sich da auf Biden vorbereitet, aber Kamala Harris dürfte da jetzt nicht so eine Herausforderung sein, weil, wie gesagt, sie ist ja kein oder nicht unbekannt. Ja, sie macht den Job jetzt schon länger. Ja, sie ist keine Überraschung, was den Kandidaten jetzt betrifft. Also von daher, mein Gott.
Ja, also zumindest sind einige Kollegen aus der Technikbranche, die Technikjournalisten, davon ausgegangen, dass Apple nicht am gleichen Tag ein Event abhalten möchte oder das vorgefertigte Video veröffentlichen möchte. Ja, kann ich die Bedenken kann ich verstehen, weil natürlich die ganze mediale Aufmerksamkeit liegt natürlich auf diesem Duell, ne? Ganz klar. Das kann ich schon gut nachvollziehen, dass da.
Ich denke mal, Apple hat da eine sehr, sehr, sehr gute Kohärenzveranstaltung. Ich könnte verstehen, wenn sie sich für einen anderen Termin entscheiden, um halt da nicht irgendwo für Unstimmigkeiten beziehungsweise für um da eventuell Medien zu binden oder Kapazitäten wegzunehmen, die dann vielleicht in der Berichterstattung, ja, wobei es ist ja Tech, ja, aber da nicht irgendwie Aufmerksamkeit von halt dieser Debatte und auch gerade von Harris wegzunehmen. Weil Apple, brauchen wir uns nichts vorzumachen, supportet nicht Trump.
Ja, klar. Ja,
die Apple steht für ganz andere Werte, als Trump jetzt propagiert, beziehungsweise für die er steht. Von daher, wie gesagt, könnte ich da aus Rücksicht auf den Wahlkampf von Kamala Harris vielleicht sehen, dass sie da sagen, okay, wir wollen ihr da jetzt nichts wegnehmen, indem wir am selben Tag unsere Veranstaltung machen. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass, wie gesagt, Apple...
Ich sehe das ein bisschen anders. Vielleicht nimmt ja sogar das Duell Apple dementsprechend mediale Aufmerksamkeit weg.
Das Interesse ist auf jeden Fall groß, ja. Das definitiv, ja.
Also ich meine, MTV zum Beispiel hat ja auch reagiert. MTV hat die MTV Music Awards.
Gibt's MTV noch?
MTV Music Awards auf den 11. September gelegt. Ist ja auch kein glückliches Datum, der 11. September. Davon mal abgesehen. Da sollte man nach meiner Meinung auch keine Großveranstaltung auf die Beine stellen. Hat Apple ja auch schon mal bekannt gegeben, dass sie niemals eine Veranstaltung am 11. September auf die Beine stellen werden. Kann ich nachvollziehen. Würde ich auch nicht machen. Aber gut, deswegen finde ich es ja noch unglücklicher, dass MTV da dieses Event halt auf den 11. September legt. Aber gut. Letztendlich hat sich dann Mark Gurman nochmal dazu geäußert und Mark Gurman sagt, Apple hält an den Termin fest. Es wird weiterhin der 10. September der Termin sein. Und dann müssten ja demnächst auch mal die Einladungen rausgehen. Bin ich gespannt. Erst war ja noch der 3. September in der Diskussion, aber das wäre jetzt nach meiner Meinung auch viel zu spät, weil dann müssten ja spätestens...
Also, dritte ist sehr knapp, ja.
Ja, dann müssten die Einladungen ja schon längst raus sein, nach meiner Meinung. Gut, also Gurman sagt 10. September, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Jo, schauen wir mal. Irgendwann...
Ja, die Frage ist halt, der 10. September als nicht Wettkampf, als
TV-Duell.
TV-Duell zwischen den zwei Kandidaten. Wie steht ja schon länger. Die Frage ist halt, will Apple wieder am selben Tag live hands-on vor Ort machen? Mhm. Und hat entsprechend, oder will dafür dann entsprechend einladen?
Das werden die oder, tun, das Übliche. Die Vorgehensweise oder, wird genauso sein wie beim letzten Mal auch.
Das ist halt die Frage. Oder hat man dann halt da aus diesem Grund gesagt, wir machen hier wieder Hands-ons vorher, laden die Leute ein zu einem früheren Termin. Na, wie gesagt, dann gibt's die NDA und die können zu dem Termin dann halt entsprechend losschreiben und Videos veröffentlichen. Und wir haben dann halt 5 Leute weniger da. Und schleusen halt nur die üblichen Verdächtigen halt am Anfang erstmal durch. Wäre auch nochmal so eine Überlegung. Aber ja, trotzdem wäre es sehr knapp für den dritten, ja.
Nee, der dritte ist nach meiner Meinung, der Zug ist abgefahren.
Es fährt ein Zug nach nirgendwo.
Das ist ja schon nächste Woche.
Deswegen.
Übernächst, halt also knapp, nicht nächste Woche Dienstag, der ist der 27., sondern der darauf folgende Dienstag. Dann müssten ja normalerweise die Einladungen schon längst raus sein.
Sollten jetzt da sein.
Ja, so ist es. Gut, wir werden sehen. Wir werden es sehen oder auch nicht.
Also wir werden es auf jeden Fall nicht live vor Ort sehen.
Davon gehe ich aus, dass zu 99% bei mir keine Einladung auftauchen wird. Und ich glaube bis heute auch, dass die Einladung zur WWDC von Apple ein Versehen gewesen ist.
Ach nein, stell unser Licht oder deins mal nicht so unter den Scheffel.
So nach dem Motto, naja, jetzt haben wir da eingeladen, jetzt können wir nicht mehr zurückrudern, da müssen wir jetzt mal durch. Ja. Na gut. Dann lass uns noch mal über ein Thema sprechen, wo wir letzte Woche schon ein wenig ironisch und süffisant drüber diskutiert und gesprochen haben, nämlich über den Tischroboter. Den Tischroboter oder Tabletop-Roboter, wie er jetzt auch von einigen Kollegen genannt wird. Da hat Mark Gurman mal wieder die Salami-Taktik angewendet, immer mal so ein wenig kleine Informationen Stück für Stück rausgeben. Und ich habe gerade vorhin im Newsletter gelesen, dass er erneut darüber geschrieben hat. Ich habe mir den aber jetzt nicht durchgelesen, was die dritte Information gewesen ist dazu. Das werden wir dann wohl nächste Woche tun. Zumindest gibt es auch aus Taiwan dazu noch mal ein paar Informationen. Die taiwanesische Zeitung United Daily News, die hat darüber berichtet, dass die Produktionsstätte und dementsprechend der Produzent schon gesichert ist und auch schon klar ist, wer das Ganze produzieren soll oder wer die Robotik dafür produzieren soll, weil es ein Unternehmen ist, was sehr viel Erfahrung hat im Bereich Robotik bezüglich des Steuerarms oder wo das iPad-ähnliche Display aufgehängt sein soll. Das ist nämlich die Firma, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Hong Shum. Das ist eine Tochterfirma von Foxconn. Foxconn, genau. Und die produzieren dann die ganze Mechanik und das komplette Gehäuse angeblich für den Tabletop-Roboter. Ja, da bin ich gespannt, wenn man jetzt schon so konkret über die Lieferkette spricht und dass die Lieferkette schon komplett oder mehr oder weniger komplett aufgebaut ist, dann sieht es ja schon sehr, sehr konkret aus. Da bin ich ja nun wirklich gespannt, wie das Ding dann letztendlich aussehen soll.
Was es können soll.
Was Mark Gurman noch geschrieben hat, das Ding soll mit iPadOS funktionieren. Okay, bin ich auch gespannt. Das ist
jetzt keine große Überraschung.
Ja. Und ob das iPad abnehmbar ist oder fest verbunden ist, das ist auch noch eine Frage, die noch im Raum steht. Weil ich meine, man kann ja durchaus einen Roboterarm auf den Markt bringen, wo man das iPad drauf fixiert und wieder abnehmen kann. Das muss ja nicht fest verankert sein.
Ja, aber für was soll das Ding machen?
Die digitale.
Und was rechtfertigt den Begriff Roboter?
Ich glaube, dieser Begriff ist ein wenig zu hoch aufgehängt, nach meiner Meinung. Es ist letztendlich, was man aus der Gerüchteküche herausgelesen hat oder was man aus der Gerüchteküche gehört hat, ist es letztendlich nur ein Arm, der drehbar ist, der mechanisch gedreht wird, der mit einer, mit Motorik gedreht wird, der zum Beispiel bei FaceTime-Konferenzen oder bei FaceTime-Videotelefonie demjenigen verfolgen kann, der das Bild in die Richtung schieben kann oder die Kamera inklusive Display in die Richtung schieben kann. Ja, so also sollte man also sich das Prinzip, vorstellen.
Im Prinzip ein iMac mit iOS.
Der Lampen-iMac oder der, genau. der legendäre Lampen-iMac. Und wenn man sich da an einen Spot zurückerinnert, da wurde ja auch der iMac zumindest im Spot so dargestellt, dass er sich mechanisch drehen kann. Also ich erinnere mich da an einen Werbespot, wo der iMac dann mit dem Display den Nutzer oder den Kunden oder den Benutzer hinterher schaut. Das stelle ich mir jetzt auch mit dem Tabletop-Roboter so vor, dass das so ähnlich aufgebaut wird. Nur, dass es dann halt auch funktioniert und beim iMac war es halt nur ein Werbegag und in der Realität war das ja halt nicht so. Ja, ich bin auch noch ein bisschen ratlos, was das Ding können soll, weil man munkelt da ja auch, das Ding soll $1,000 kosten und für $1,000 muss das Ding schon ein bisschen mehr bieten, als einfach nur motorisch das Display zu drehen. Ja, weil da gibt es ja Konkurrenzprodukte, die das genauso gut können. Von Amazon etc. gibt es ja ähnliche Produkte, die das auch schon können.
Wie gesagt, 3D-Drucker. Kannst du deine iPhone-Cases selbst drucken.
Ja, es ist ja noch utopischer als unsere letzten Prognosen und Vorhersagen. Ja,
deswegen wie gesagt, dieser Begriff Roboter, der irgendwo ist ja, glaube ich, ganz falsch.
Ja, ich glaube, der wurde auch sehr falsch interpretiert. Entweder sind logischerweise noch nicht alle Informationen raus, die wir noch gar nicht wissen. Oder es wird komplett falsch eingeordnet, dieser Roboterbegriff. Nur weil sich ein Arm motorisch dreht, ist es ja noch kein Roboter. Aber gut. Vielleicht ist das genauso ein Produkt wie Project Titan. Es wird viel dann rumgebastelt und viel dann rumgemacht und getan und wir werden das Ding niemals sehen.
Ja, vielleicht ist er ja auch ein Kooperation Boston Dynamics.
Ja, okay.
Ja, dann kann er was.
Dann kann er was, ja.
Dann kann er hoffentlich, ja. Ein bisschen mehr als dann nur eine gute Demo oder so, ja.
Ja.
Wobei, ich habe mir zuletzt nochmal die Demo-Videos angeguckt von diesem, ich weiß gar nicht, wie er heißt, von dem Tesla-Robot-Gedöns-Ding da.
Ja.
Wo er Wäsche gefaltet hat und ich so, jo.
Ich habe heute Morgen irgend so ein Snippet gesehen von einem Boston Dynamics Roboter, der mit einem Vorschlaghammer Wände einkloppt, also Abriss vornimmt. Und da dachte ich auch nur, ja, okay, wenn da jetzt ein Kollege dabei ist, ein menschlicher Kollege dabei ist und der Roboter verliert die Kontrolle. Ja, das könnte
ja
dann
okay,
auch
das hast du ja generell mit allem, was irgendwo halbautomatisch läuft, wenn irgendwo die Technik versagt und Menschen mit in den Prozess involviert sind, besteht einfach Verletzungsrisiko. Das ist aber bei automatisierten Lagersystemen genauso, die nicht mit humanoiden Robotern funktionieren. Wie gesagt, wenn dann ein automatisches Regalsystem irgendwo amok läuft, beziehungsweise ein Defekt hat und da Menschen noch, wie gesagt, in den Ablauf mit integriert sind, hast du genauso das Verletzungsrisiko. Genauso bei diesen ganzen Selbstfahrsystemen oder auch Schienensystemen. Klar, wenn da was nicht, es muss noch nicht mal ein Fehler im System sein, sondern einer der größten Faktoren ist ja der Mensch selbst. Du achtest nicht auf deine Umgebung, machst einen Schritt in die falsche Richtung und schon stehst du so einem Ding im Weg und kriegst eins über die Mütze. Ja, also.
Ja, das ist richtig. Plus bei einem.
Die Frage ist halt bei diesen ganzen Sachen, auch Boston Dynamics halt mit diesen humanoiden Systemen, ist ja eher die Frage, du musst ja für diese Anwendung nicht unbedingt ein humanoides System haben. Da geht es ja eher darum, dass du ein Umfeld hast, was du nicht maschinengerecht machen willst oder kannst. Und da ja, möglichst nah an Menschen rankommen muss, weil der halt wirklich universell und so gut in vielen Szenarien einfach einsetzbar ist,
ja,
dass du sagst, ich muss halt einen Roboter machen, der genauso flexibel und einsetzbar ist und die ab und vor allem die Abläufe des Menschen halt imitieren oder nachahmen,
ja,
kann.
Ja.
Und das halt günstiger ist, als von mir aus irgendwas neu zu konzipieren, wo ich dann spezialisierte Maschinen dann habe. Und da ist halt die Frage, welche Arbeitsabläufe sollen halt dann durch so eine Maschine ersetzt werden? Mhm. Und nach wie vor, wie gesagt, klar, mein Gott, Bereiche, in denen, wie gesagt, Menschen entweder nicht ausreichend da sind oder einfach zu teuer, könnte ich mir vorstellen, aber die Frage ist halt, ja.
Ja.
Für welche Zwecke, ja. Aber selbst auf dem Schlachtfeld gibt es bessere Lösungen, als jetzt so einen humanoiden Roboter irgendwo einzusetzen, ja.
Ja, mag sein, dass es da bessere Lösungen gibt.
Eine Bügelmaschine muss auch nicht aussehen wie ein Mensch.
Also nein.
Von daher.
Und das macht das Ganze ja so spooky, ne? Der, ja. Die Darreichungsform, diese humanoide Darreichungsform. Und da bringt man natürlich viel mehr negative Szenarien in Verbindung, wenn die Darreichungsform so sehr humanoid ist oder auch die Bewegungsabläufe so sehr homogen, so sehr natürlich aussehen, dann weckt das natürlich viel mehr negative Gedanken, Szenarien, als wenn da jetzt einfach ein Roboter ist, der ich sag mal, so aussieht wie bei VW am Band. Ein stationärer, ja, Roboter, der, genau, einfach nur die Schweißpunkte setzt und das Auto dreht und die, mhm, Türen einbaut oder das Ding da zusammendengelt, das Fahrzeug, das weckt nicht so viele negative Assoziationen als diese Boston Dynamics Geschichten.
Ja, ja, oder durch die Lackierstraße fährt, ja.
Genau.
Das sind, wieso müsste da ein Roboter stehen? Wie gesagt, wie halt das letzte Demo von Boston Dynamics.
Ja, richtig.
Die, genau, Technik finde ich faszinierend. Also wie weit die gekommen sind in,
ja,
den Jahren. Okay, die machen es nicht erst seit gestern. Also es ist schon ein wirklich langer Zeitraum, über den die Entwicklung stattfindet.
Ja.
Aber gefühlt in den letzten Jahren ging das ja auf einmal schlagartig vorwärts. Und was die mittlerweile haben, Freunde, da ist ja im Prinzip eigentlich nur die Frage Rechenpower. Wie viel kriegst du halt in diese Maschine rein, ohne dass sie eine Online-Verbindung braucht? Und dann natürlich wieder Akkulaufzeit. Hm. Also das sind momentan so eigentlich gefühlt die zwei Faktoren, die die Maschine limitieren.
Hm.
Ist, wie gesagt, Rechenpower on device. Und was kriegst du halt on device AI-technisch halt hin?
Ja.
Oder selbstständig, nicht unbedingt AI, aber dieses Selbstständige. Wie kriegst du das on device hin, ohne Cloud-Anbindung? Und wie gesagt, die Akkulaufzeit.
Da ist man ja auch schon dabei, die Roboter dementsprechend mit Energierückgewinnung auszustatten. Nur viele Roboter haben das natürlich schon an Bord. Und teilweise hat man dann auch mit kleinen, ja, Solarzellen gearbeitet, wo natürlich die Fläche nicht so groß ist, aber man versucht damit natürlich, ja, die Akkulaufzeit zu steigern.
War das Fisker mit Solarzellen im Dach? Oder wer war das? Irgendein
war Auto, ja,
hatte doch auch hier diese
kleinen. Es gab ja so ein Startup aus Deutschland, die so ein extrem, ja, hässliches Auto rausgebracht haben.
Wobei, die sind ja, glaube ich, mittlerweile weg vom Markt. Ne?
Ich bin nicht genau im Thema. Nur das Auto war halt auch extrem hässlich. Es liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, ganz klar. Aber nach meiner, ja, Meinung hatte das keine Massenkompatibilität. Also designtechnisch hatte, mhm, das Ding keine Massenkompatibilität. Und auch die qualitative Anmutung war halt nicht so, die Verarbeitungsqualität war nicht so hochwertig. Und warum soll man sich dann für so ein Fahrzeug entscheiden, wenn es genügend Konkurrenzprodukte gibt, die zwar nicht Solar am Dach haben, aber die halt mit anderen, nee, Lösungen arbeiten?
Lass mal Solar außen vor, welche Konkurrenzprodukte hast du denn in dem Bereich noch? Das werden ja immer weniger. Gerade in diesem Kleinwagensegment hast du ja kaum noch was.
Elektrotechnisch, ja, Kleinwagensegment ist natürlich
also
schlecht,
sagen wir mal,
schlecht besetzt, das ist richtig.
Genau, ja. Und, ja, gerade auch von den üblichen Verdächtigen, ja. Und dann kommen ja wieder so Ausreden wie, ja, die gesetzlichen Bestimmungen, die ganzen Sicherheitssysteme, die wir jetzt integrieren müssen, das ist zu schwierig in das Fahrzeug zu bringen, wir entwickeln was neu, ja, und das Neue soll dann in 2 bis 3 Jahren erst kommen. Freunde.
Das ist korrekt, ja. Aber
das ist doch nicht erst heute der Beschluss gefasst worden, dass diese Assistenzsysteme ab Zulassung bzw. ab Baujahr jetzt in diesem Fahrzeug sein müssen.
Aber dieses Fahrzeug,
Autobauer soll einer verstehen.
Bei dem Fahrzeug, worüber wir gerade gesprochen haben, da ging ja der USB,
ja, klar,
da ging es ja nur um das Solar, um diese Solargeschichte. Ja, und ich kann halt auch nicht verstehen, dass man solche Fahrzeuge so konzipiert, dass sie einfach auch nicht vernünftig aussehen, dass man so nicht die Mittel.
Das ist halt wieder Funktion, ja. Design,
ja,
Geld, was du zur Verfügung hast.
Ja.
Du willst ja auch hier nicht eine Kiste wieder für 50.000 Euro an den Start bringen, das soll ja auch wieder bezahlbar bleiben, die Technik, die drin ist, etc. Das ist halt immer so diese Kompromisse, die dann da einfach am Start gehen und man natürlich davon ausgeht, dass die Interessenten für dieses Fahrzeug nicht unbedingt Wert drauf legen auf das Design, sondern die wollen halt, oder die haben halt diese Anforderungen.
Ja, aber
die müssen erfüllt werden und ja. Wie das Ding aussieht, ist erstmal zweitrangig. Dass das nicht massenkompatibel ist, ist auch klar. Geht allerdings auch gar nicht bei den wenigen Stückzahlen, die geplant waren. Beziehungsweise die abgebildet werden können. Ja, da kannst du nicht hingehen und kannst, beziehungsweise du gehst da gar nicht mit dem Anspruch rein, 1 Million Fahrzeuge im Jahr zu verkaufen. Ja.
Ja. Aber letztendlich die, nach meiner Meinung, die Leute, die nur so ein Fahrzeug kaufen, wegen ihrer Funktion oder wegen der Funktion vom Fahrzeug, der Markt ist nach meiner Meinung noch sehr klein.
Ja, klar.
Autos verkaufst du in erster Linie oder sehr viel über Emotionen. Das ist meine Meinung.
Schwierig, schwierig, schwierig. Über Emotionen, beziehungsweise ein Käfer oder ein Golf hat sich früher nicht über eine Emotion verkauft, sondern das war, wie der Name im Prinzip sagt, ein Volkswagen zu einem wirklich vernünftigen Preis, den sich auch eine Familie leisten konnte. Das hat nichts, wie gesagt, ein Golf 1 oder auch ein 2 und 3er hatte nichts mit Emotionen zu tun. Das hat vielleicht heute was zu tun, wenn sich jemand speziell auch für diese Fahrzeuge noch interessiert und sich sowas als Oldtimer vielleicht hinstellen will, ja. Aber damals, das Ding, wie gesagt, wie der Name schon sagt, Volkswagen, das ging über den Preis. Das war ein vernünftiges Auto mit einer vernünftigen Technik zu einem vernünftigen Preis.
Je nachdem, wie man Emotionen definiert. Wenn ich jetzt einen Golf stehen habe und jetzt nehmen wir mal das Beispiel Golf 1 und ich habe und wir machen jetzt mal eine Zeitreise und gehen jetzt zurück in die 80er Jahre. Da wird es wahrscheinlich auch schon den Golf 2 gegeben haben. Keine Ahnung, ich bin jetzt, was den Timeslot,
was die Timeline,
die Timeline angeht, nicht kapitelfest genug. Aber gehen wir jetzt da mal von aus, Golf 1 oder Golf 2 und ich habe ein vergleichbares Produkt aus Japan da stehen. Dann ist es ja schon eine Geschmacksfrage, gefällt mir das Design, gefällt es mir nicht? Und das ist ja auch schon eine Emotion.
Da muss man wieder aufpassen. Ich denke nicht, beziehungsweise der Begriff Emotion wird hier, glaube ich, falsch verwendet. Wenn du da wieder sagst, wie gesagt, da in der Zeit war, glaube ich, auch noch ein großer Teil der Entscheidung einfach Made in Germany. Nicht ohne Grund hat man früher oder gerade in dieser Zeit ja immer von Reiskochern gesprochen.
Ja, ja, klar.
In Bezug auf, wie gesagt, klar. Autos aus Japan, aus China, etc., das war immer Reiskocher. Die Technik war damals auch noch eine etwas andere. Ja, das ist bei Weitem nicht das gewesen, was du heute kriegst aus der Ecke. Ja.
Klar.
Da, wie gesagt, dass man da dann sagt, okay, oder dass man das dem Bereich Emotionen noch zuordnet, okay, ich würde es jetzt nicht so machen, aber wie gesagt, da auch wieder Volkswagen, ja, deutsche Firma, vernünftige Qualität zu einem vernünftigen Preis schlägt, wie gesagt, den Reiskocher auf jeden Fall. Ja. Und mein Gott, es war damals so. Ja,
ja, das ist so. Aber jetzt klammern wir mal. Das
fing ja damals dann quasi erst damit an. Ja.
Jetzt klammern wir mal die Verarbeitungsqualität aus. Gehen wir jetzt nochmal vom Designaspekt. Und da steht jemand vor, der hat jetzt den Golf 2 und was gab es damals vergleichbar? Den Toyota Starlet. Toyota Starlet war so vergleichbar mit Golf. Fällt mir jetzt gerade spontan ein. So, da steht jetzt jemand vor und guckt sich diese beiden Fahrzeuge an und wertet das jetzt nicht anhand von Verarbeitungsqualität. Also er steht wirklich nur davor und hat den optischen Eindruck. Dann ist es doch auch schon eine Emotion, wenn mir das Fahrzeug designtechnisch besser gefällt und das Fahrzeug weniger gut gefällt. Da ist es ja keine Frage von Statussymbol oder wie teuer das Fahrzeug ist oder was das für eine Motorisierung hat, sondern Design und was das bei mir hervorhebt oder auslöst, das kann ja auch eine Emotion sein. Ne? Das ist meine Meinung.
Bei den Autos von Design zu sprechen, finde ich auch schon wieder gewagt.
Golf 1 kam aus einer italienischen Designschmiede.
Ja.
Giugiaro hat das Ding konzipiert.
Ja, das Golf. Will ich ja auch gar nicht absprechen, aber vielleicht sehe ich das einfach zu sehr mit dem Blick von heute. Ja,
ja gut, die Autos. Ich habe ja gesagt, wir machen eine Zeitreise, darauf musst du dich einlassen.
Damals hatte ich allerdings noch nicht so das Verständnis für Design wie heute. Auch weil ich wie damals gerade, sagen wir mal, die Anfang der 80er oder so, noch zu Kind war, als dass ich mich da überhaupt irgendwie für Design interessiert hätte. Selbst wenn ich versuche, heute zurückzugucken, Design kam für mich erst später und auch mit anderen Marken.
Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, Emotionen muss jetzt nicht unbedingt was mit dem Geldbeutel zu tun haben oder das Fahrzeug muss nicht schweineteuer sein.
Um Gottes Willen.
Ganz viele Kleinwagen verkauft man heutzutage ganz stark über Emotionen. Ja? Ja, Fiat 500, das ist ein sehr emotionales Auto, was das Design anbelangt.
Guck dir ein Mini an.
Mini ist sehr emotional geladenes Fahrzeug. Der lebt
so viel von seiner Geschichte, ja, oder von seinem
Mini. Kultstatus.
Genau.
Ja.
Auch heute noch.
Klar.
Aber, mein Gott, was hat denn der Mini noch mit einem Mini zu tun?
Gar nichts mehr, aber diese ganze Kultwelle, die reitet BMW perfekt mit dem Fahrzeug. Sie halten daran stark fest und versuchen immer wieder auch die ganzen Designelemente von früher noch zu übernehmen und die Designsprache noch in die heutige Zeit zu transportieren.
Gerade tierisch in die Hose gegangen ist, wie heißt er nochmal? Der Capri?
Der ist tierisch in die Hose gegangen. Da wollte ich schon lange drüber sprechen, über den Capri.
ist mir eben nur spontan eingefallen.
Das soll ja eine Designanleihe an den Capri 1 sein. Ne? Und ich kenne den Capri 1 wirklich noch aus erster Hand, weil mein Opa hat einen Capri 1 gefahren. Und es sind zwei Designelemente an dem Fahrzeug, die an den Capri 1 erinnern. Das sind einmal die hinteren Seitenfenster. Die haben fast die gleiche Form wie beim Capri 1 und ganz wenig das Heck. Aber der ist ja fast doppelt so groß wie der Capri 1 im ursprünglichen Sinn. Der Capri 1 war ja das Konkurrenzprodukt zum Manta A. Das waren ja die beiden Konkurrenten zur damaligen Zeit. Und der neue Capri wird ja als SUV angeboten. Und der Capri 1, der hatte mit SUV ja nun gar nichts zu tun. Das war der Sportwagen für den Mann mit dem kleinen Geldbeutel. Ne? Also das war ein kleiner, leichter Sportwagen.
Das finde ich sehr, sehr misslungen. Und wenn man sich da im Gegenzug mal den Honda Prelude anguckt, den sie jetzt neu gezeigt haben.
Ja.
Also das finde ich schon wieder sehr gelungen, ja, gerade in Bezug auf die alten oder auf die Familie, ja, vom Prelude, ja. Also das finde ich jetzt mit dem neuen, den sie vorgestellt haben, schon sehr gelungen. Über das Motorkonzept etc., da kann man diskutieren, so viel man will.
Ja.
Aber vom Design her finde ich den, gerade was jetzt die Tradition des Prelude betrifft, alles, haben sie sehr viel richtig gemacht.
Ja,
und
wie
gesagt, da verstehe ich so ein Capri noch viel weniger, ja.
Da haben sie sich am Namen vergriffen oder vergangen.
Das
ist nicht gut gewesen. Und sie reiten ja auch, in den Werbespots reiten sie ja auch diese Nostalgie-Retro-Welle. Also sie spielen ja eindeutig auf den alten Capri an. Und das ist komplett in die Hose gegangen.
Und da muss ich sagen, der neue R5 hat da auch sehr gut funktioniert.
Die Designanleihen an den alten R5, die sind gut in die Neuzeit übertragen worden. Da sieht man auch, dass es ein R5 ist. Keine Frage. Und den finde ich auch gut. Das haben sie gut umgesetzt. Also Renault hat dort alles richtig gemacht. Im Gegensatz, wie gesagt, zu Ford. Die haben da alles designtechnisch zumindest falsch gemacht. Hätten sie das Fahrzeug jetzt nicht Capri genannt, wäre das vollkommen in Ordnung gewesen. Keine Frage.
Auch immer eine ganz andere Geschichte, genau.
So, ich mag dem Fahrzeug ja kein schlechtes Zeugnis ausstellen an sich, aber die Namensgebung und die Verbindung mit dem Fahrzeug aus der Vergangenheit, das ist vollkommen in die Hose gegangen.
Ja, vertane Chance, ja.
Genau. Ja.
Gerade wenn man Marken bzw. Produkte aus der Vergangenheit hat, die nach wie vor
Kult sind,
einen gewissen Status haben oder Bekanntheit.
Absolut.
Wo man auch aus einer Marke noch was machen kann. Und dann machst du sowas. Ja.
Vor allen Dingen, man kann auch, wie es Ford gezeigt hat, sehr viel kaputt machen. Also man kann das Branding Capri auch mit falschen Designentscheidungen vollkommen kaputt machen. Ja, ganz, ganz bitter.
Wie kamen wir denn jetzt dahin?
Keine Ahnung. Roboter.
Immer noch über Tischroboter.
Roboterfertigung in einer Autofabrik etc.
Genau.
Sind wir da wieder zum
das ist schon sehr spannend,
Thema
das ist
Autos,
echt spannend,
Autos gekommen. Ja.
Ja.
Ja. Capri. Capri-Sonne. Ah nee, das war was anderes. Heißt ja auch nicht mehr Capri-Sonne, es heißt ja Capri-Sun. Naja, okay.
Kann man machen, ist ja jetzt auch nicht so weit weg vom Namen, also von daher.
Ja, aber warum muss man es denn Capri-Sun nennen? Was ist denn an Sonne so schlecht?
Ist wahrscheinlich auch dem internationalen Markt einfach geschuldet.
Ja gut, dann nennen sie es im ausländischen Vertriebsmarkt Capri-Sun, machen zwei Labels drauf und gut ist. Die müssen doch sowieso die Verpackung anpassen. Also die restlichen Dinge, die da draufstehen müssen doch sowieso internationalisiert werden. Naja, oftmals hat man ja dann verschiedene Texte, also mit den verschiedenen Landessprachen. Also oftmals hat man ja dann nur eine Verpackung. Da gebe ich dir recht, hast recht, ja. Aber trotzdem, mein Gott. Egal. Dann lass uns doch nochmal, mit dem Roboter sind wir durch, ne?
Ja, denke ich schon.
Ja, Mark Gurman, es sind heute die Mark Gurman-Tage oder die Tage der Mark Gurman-Gerüchte. Er hat auch zum dritten Mal wieder ein Gerücht aufgewärmt oder eine Vorhersage aufgewärmt zum Thema AirPods. Da hat er im Endeffekt nur das wiederholt, was er schon vor ein paar Monaten gesagt hat. Das ist ja eine tolle Taktik von Mark Gurman. Aber er hat jetzt einen Termin genannt. Die neuen AirPods der vierten Generation, die sollen im September kommen. Und es soll, wie gesagt, zwei Modelle geben. Einmal eine Einstiegsversion und einmal eine mittelteure Version. Und die mittelteure Version, die soll dann dementsprechend auch ANC an Bord haben.
Tja. Mittelteuer.
Mittelteuer, ja. Oder eine mittlere Version, wie man es auch nennen mag. Dazu gab es dann von anderen Kollegen noch Bezeichnungsspekulationen. Da gehe ich allerdings nicht mit. Einmal hat man gesagt, das kleinere Modell oder das Einstiegsmodell soll AirPods Lite heißen. Das nächste Modell, die mittlere Version, soll AirPods Air heißen. Glaube ich nicht. Also Lite schon mal gar nicht, weil das ist sehr negativ beladen, das Ganze. Und Apple möchte nicht vorausschicken, dass das irgendwie was Abgespecktes ist oder das hängt irgendwie in der Namensgebung mit drin. Und das wird Apple nicht tun. Das glaube ich nicht. Apple gibt dem Ganzen eine positive Bezeichnung. Und etwas im technischen Bereich Lite zu nennen, das ist negativ. Also wenn ich jetzt ein Cola Light oder so, okay, das ist positiv, ist was kalorienreduziertes, das kann man positiv bewerten oder es ist positiv beladen, aber bei einem technischen Produkt das Ganze Light zu nennen, das ist nach meiner Meinung nicht positiv. Und AirPods Air, das klingt auch phonetisch schon nicht schön. Glaube ich auch nicht. Da wird es namenstechnisch Differenzierungen geben, klar, aber ob das Light und Air heißt,
aber wir haben,
ich nicht.
Wir haben die AirPods, wir haben die AirPods Pro, dann hat man ja die Generation noch.
Also die Dreier werden rausfliegen, weil die haben ja noch USB, die haben ja noch Lightning und das wird rausfliegen, gehe ich von aus. Allerdings, nee, da gab es auch noch ein Last-Minute-Gerücht, die werden noch ganz kurze Zeit im Sortiment bleiben zu einem absoluten Dumpingpreis, in Anführungsstrichen.
Aber haben wir nicht schon einen USB-C-Case?
Bei den Pro ja, aber bei den Dreiern gibt es nur ein Lightning Case. Da gibt es keinen USB-C-Case. Definitiv nicht. Die Pro haben das.
Ach, das kam nur für die, ja, stimmt.
Genau.
Weil das konnte man doch separat noch erwerben, oder?
Ja, aber nicht genau. Für die Dreier.
Ja, stimmt. Ja.
Das ist das Problem. Weiß ich ganz genau, weil die Dreier, die habe ich im Gebrauch. Mhm. Und die Pros sollen auch noch kein Update bekommen. Da wird es dann das obligatorische Software-Update geben. Das haben sie auch mal sehr, sehr gut umgesetzt. Also die Pros sind ja nun wirklich gewachsen mit der Software. Also die haben ja ihre ganzen Feature-Updates in den letzten Jahren über die Software bekommen. Und das hat Apple ja auch sehr, sehr gut hinbekommen, keine Frage. Allerdings fragt man sich da auch, wann werden dann die Pro-Geräte abgedatet? Entweder plant Apple da so gewaltige Erneuerungen, dass das einfach noch ein bisschen Entwicklungszeit benötigt, oder sie lassen sich ganz einfach Zeit. Keine Ahnung. Und dann gab es halt auch noch Gerücht, dass die AirPods Max dann auch im September im Rahmen des iPhone-Events abgedatet werden sollen. Allerdings hat man da auch sehr wenig von gehört. USB-C müssen sie dann bekommen und eine Aktualisierung des Chips, also da wird dann der aktuelle H-Chip reinkommen, das müsste der H2 sein, aber viel soll da angeblich auch nicht passieren.
Gab es da nicht mal Gerüchte, dass wir AirPods mit AI-Funktionen irgendwie bekommen sollen?
Die letzten Gerüchte waren halt aus dem Pro-Segment, dass da sehr viele Sensoren reinkommen sollen.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich da vielleicht auf was wechsle, aber ich bin der Meinung, wir hätten mal Gerüchte gehabt mit AI-Funktionen in den AirPods. Und das ist eh eine Frage, inwieweit das überhaupt eine Chance hätte, aktuell auf den Markt zu kommen, weil AirPods nochmal zu bringen, also wie gesagt, iPhone nochmal eine ganz andere Frage, aber in der aktuellen Situation AirPods auf den Markt zu hauen mit AI-Features, ich weiß es nicht. Ja.
Also die letzten Gerüchte, die mir aus dem Pro-Bereich im Hinterkopf rumschwirren, sage ich jetzt mal, da ging es um Sensorik, speziell im Bereich, speziell für den Bereich der Gesundheitsgeschichte, 3D-Infrarotkamera, keine Kamera im klassischen Sinne, sondern die Kamera sitzt dann im Inneren vom Ohr und soll dann gewisse Gesundheitsdaten erfassen etc. pp. Das waren die letzten Gerüchte rund um die Pro-Modelle, dass die ganz stark in den Gesundheitsbereich mit reingehen sollen, sensorisch gesehen. Bin ich gespannt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das halt noch ein bisschen Zeit benötigt und dass das noch ein wenig dauert und dass wir deswegen so lange auf die Updates warten müssen. Oder auf das Update konkret. Ja. Das dazu. Und dann ist mir was bei Instagram über den Weg gelaufen und das hat mich so ein wenig irritiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass er recht hat, der gute Mann. Da ging es um die Apple Watch Updates. Alle spekulieren ja, dass die Apple Watch 10 signifikant größer werden soll. Also sprich, die Display-Diagonale soll stark ansteigen. Und da hat sich der Kollege, der Geschäftsführer von der Firma Arctis, der Herr Wolf, zu geäußert in einem Instagram-Reel. Leider kann man das ja nicht mehr verlinken, weil die laufen ja zeitlich ab, die Dinger. Da hat er gesagt, dass es da keine großartigen Designveränderungen geben wird. Das Ding wird maximal 1 Millimeter größer und das war's. Und er beruft sich auf Informationen aus der Lieferkette, weil auch Teile, man muss dazu sagen, Arctis ist ganz stark im Bereich der Apple Watch Armbänder unterwegs. Sie kaufen nicht nur Marken dazu, sondern sie haben mittlerweile auch eine eigene Produktion, also für die Apple Watch. Und diesbezüglich sind sie ganz stark informiert, was die nächste Produktgeneration beanlangt. Und er hat das auch nochmal begründet, dass er keinerlei Informationen hat zu Veränderungen der Aufnahme und der Größe und dass die ganzen Renderings, die er bis jetzt gesehen hat, dazu von den ganzen Lieferanten und von den ganzen Produzenten nicht darauf, in keinerlei Weise darauf hindeuten, dass sich die Uhr signifikant vergrößern wird. Man spricht maximal von 1 Millimeter Display-Diagonale. Tja gut, der Mann ist seit über 30 Jahren im Business, der wird eigentlich wissen, wovon er redet. Oder ich vermute mal, dass er weiß, wovon er redet. Wenn er mit so einer Information nach außen geht, wird er wissen, was er da anrichten kann oder auch nicht anrichten kann. War nur ganz interessant. Mhm. Kommen wir zum nächsten Thema. Das Thema faltbare Geräte aus dem Hause Apple. Ein Dauerbrenner bei uns.
Wurde da was angekündigt?
Nee, angekündigt wurde leider nichts. Das wird dann auch ein bisschen dauern, zumindest wenn man...
Ja, vor allem nicht vor September. Ja.
Wenn man Ming-Chi Kuo Glauben schenken mag. Er kümmert sich nochmal um das Thema faltbares MacBook, also ein All-Screen-Display, was dementsprechend faltbar ist. Oder ein faltbares All-Screen-Display, wie man es auch ausdrücken mag. Und er sagt, es wird frühestens 2027 oder sogar 2028 den Markt betreten und vorher wird da nichts passieren. Und das liegt wohl daran, dass es da sehr, sehr große technische Herausforderungen gibt bezüglich der Mechanik, der Faltmechanik. Ja, mein Gott, das predigen wir ja schon seit Jahren, dass das der Knackpunkt ist. Da ist ja auch kein Hexenwerk, dass die Klappmechanik, die Faltmechanik immer noch so die Achillesferse ist. Zumindest wenn man die hohen Ansprüche von Apple hat, scheint das immer noch ein großes Problem zu sein. Dann hat er noch angemerkt, dass er auch nicht davon ausgeht, dass Apple an einem iPad arbeitet, was man falten kann. Die ganzen Gerüchte, die wir gesehen haben in der Vergangenheit, das waren die Gerüchte oder die Geräte, wo es letztendlich um ein faltbares MacBook ging. Und das haben die ganzen Leaker und die ganzen Analysten komplett falsch eingeordnet. Es ging niemals um ein iPad, es ging um ein faltbares MacBook. Tja, gut. Es liegt natürlich nahe, wenn man verschiedene Displaygrößen um die Ohren geschmissen bekommt, dass man das erstmal in Richtung iPad einordnet. Aber wie gesagt, Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass Apple das niemals geplant hat, sondern dass Apple an einem faltbaren MacBook arbeitet. Tja, keine Ahnung, ob das so ist.
Na, woher auch?
Ja, es kann ja dann auch sein, dass das faltbare MacBook das erste Hybridgerät sein wird, was macOS und iPadOS in einem Gehäuse, in einem Hardware-Konzept vereint. Das wäre nach meiner Meinung denn der richtige Schritt, das Beste aus beiden Welten. Ja, da bist du jetzt platt.
Ja, wir haben in der Vergangenheit öfter schon drüber gesprochen. Meinen Standpunkt kennst du ja auch.
Ja.
Nach wie vor, ja, würde ich ja eigentlich sagen, als Test oder als erstes Gerät würde der iPad eigentlich am meisten Sinn machen.
Klar.
Klar, wir wissen nicht, wie die macOS-Entwicklung bei Apple aussieht, welche Features sie da eventuell auch für Touch noch geplant haben. Angeblich ja nichts, weil für Touch haben sie iPadOS, beziehungsweise ja. iOS. Mhm. Wir haben ja denselben Unterbau, also von daher passt das auf jeden Fall schon mal, was das OS betrifft. Bis jetzt haben wir allerdings null Trend gesehen bei macOS, das irgendwie in die Richtung touchfreundlich zu bringen. Windows hat es die letzten Jahre ja immer wieder versucht, auch weil wir die Hybrid-Systeme da ja gerade haben. Mit mehr oder weniger Erfolg, ich würde eher sagen weniger Erfolg. Klar, Stylus etc. okay, nur sollte so ein System zumindest mal, was Touch-Targets etc. betrifft, auch mit dem Finger bedienbar sein. Die Display-Technik haben wir mittlerweile. Früher hatten wir ja das Problem, dass du da ja keine, wie nennt sich das,
kapazitives
Display, ja, danke, hatten, sondern du musstest ja wirklich mit Druck auf dem Display arbeiten. Da hat sich das auch gerade bei der weil die Displays ja so klein waren, mit dem Stylus ja auch sehr angeboten, weil du einfach sehr kleine Touch-Targets hattest, musstest mit Druck arbeiten. Wie gesagt, Stylus war damals einfach die Methode. Das war ja auch das, was Steve Jobs bei der Präsentation vom iPhone gezeigt hat. Hier, Stylus, right? Wah. Ja, Peng, Finger. Finger ist ein Stylus.
Who needs a Stylus? Ja, hat er doch immer gesagt. Er auch letztendlich recht. Ja.
Ja. Und wie gesagt, wir sehen bei macOS bisher null irgendwo, dass es da in diese Richtung geht, dass Elemente größer werden, dass die zumindest mal von der Optik her irgendwie Touch. Wir haben ja keine Touch-Displays bei den Laptops, also von daher kannst es auch nicht auswählen, aber das, wir sehen da ja auch nicht, dass es irgendwo in diese Richtung geht. Das heißt nicht, dass Apple nicht dran arbeitet, klar. Vielleicht haben wir da auch so einen WWDC-Moment oder einen Vorstellungsmoment, wo dann auf einmal hier du Touch hast, aber bis jetzt haben sie sich mit Händen und Füßen gewehrt. Was bei Apple auch wieder nichts heißt, ja, wer braucht ein Video-iPod, sage ich da nur, ja, war ja auch so eine Aussage, was kam, Video-iPod, ja. Von daher, wie gesagt, also da muss man das immer so ein bisschen, ja, beachten, halt so die Historie auch von Apple, was interessiert mich das Geschwätz von gestern, ja, das ist ja immer so ein Ding. Aber ehrlich gesagt, wie gesagt, wir sehen da bei macOS noch gar nichts. Von daher stehe ich dem Ganzen, was jetzt macOS betrifft, gerade mit Touch, sehr skeptisch gegenüber, inwieweit Apple bereit wäre, ein Hybrid zu machen mit iOS und macOS in einem Gerät, wage ich auch zu bezweifeln. Von daher diese Idee eher weniger. Ein touch-optimiertes macOS, mal Chancen sehe ich auch sehr gering. Okay, bis 2027 vergeht noch ein bisschen Zeit, aber
wer weiß, wie sich bis dahin der iPad-Markt entwickelt hat. Das ist ja noch ein wenig hin, ne? Bis 2027 also oder so sogar 28. Ne?
So wie sich die letzten Jahre die iPads entwickelt haben und gerade die iPad Pros,
ja,
habe ich da nicht viel Hoffnung.
Die sind ja quasi softwaretechnisch stehen geblieben.
Ja, das ist ein Dornröschen. Wie gesagt, das Dornröschen wurde bis jetzt noch nicht wachgeküsst.
Nee, also hardware-technisch haben sie da wahnsinnig viel gemacht, aber das sagen wir ja auch jedes Mal.
Ja, ja.
So ein M4 iPad ja, und eine Software,
sorry, aber wofür?
Die extrem defizitär unterwegs ist. Extrem, ja.
Was interessiert mich, ja, wenn eine Software die Power nutzen kann, wenn das OS an sich
limitiert ist.
Klar kannst du die Apps, aber ja, das OS sollte dann auch mit den Apps mithalten können, ja.
Ja. So ist es. Ja, aber gut, das ist ja immer wieder die gleiche Schallplatte, die wir spielen zum Thema iPad. Da wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern.
Ja. Weil sich auch einfach nichts tut, ja.
Ja.
Hätte Apple gewollt, hätten sie das schon längst machen können. Wir haben vor Jahren, haben wir schon gesagt, stell dir mal ein MacBook Air vor, wo du das Display abziehen kannst und hast ein iPad.
Das ist keine Frage von wollen, das ist keine Frage von können, sondern von wollen. Genau. Die wollen es nicht.
Ja. Ja. Weil du musst ja in dem Fall, wie gesagt, noch nicht mal macOS touchfähig machen, sondern du hast ja iPadOS. Wir haben wir haben Displays, ja, wo der Chip im Prinzip ja auch schon drin steckt und wird nicht genutzt.
Ja, klar.
Du könntest so viel mehr machen mit einem Display, gerade wenn du keinen Rechner dran hast. Du könntest so viel mehr machen. Wie gesagt, du hättest, mein Gott, guck dir mal so eine iPhone-Platine an. Die hat in so einem scheiß Display auch noch Platz von einem MacBook. Ja.
Ja.
Vor allem, du könntest die garantiert auch noch kleiner kriegen, weil du brauchst ja, beziehungsweise die ist ja schon klein genug, du kannst ja alles wegschneiden an diesem scheiß iPhone, du brauchst ja nur die kleine Platine, ja,
du meinst, wo der Prozessor iPad
draufsteckt. Ja, genau.
Aber eben sagt das iPhone.
Ja, nee, ich meine ja iPhone, aber das war schon richtig, aber iPad auch nochmal, du hast ja da fast schon die 14 Zoll ja, von so einem MacBook Pro. Klar, der Deckel ist ein bisschen dünner als ein iPad, aber der Akku fällt ja alles weg. Mein Gott, dann machst du es nochmal einen Millimeter dicker. Das sagen wir ja auch immer. Ja, du musst da gerade auch das Display, Stabilität etc., du musst da nicht die letzten 3 Millimeter auch noch irgendwo am Material sparen. Da wäre Platz für so eine kleine Platine auch noch drin. Macht das Display, wie gesagt, zum Abziehen. Ja, von mir aus, das auch so, dass es nicht aus Versehen passieren kann. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Aber da hättest du das auch schon machen können. Display ab, iPadOS kommt hoch, ja. Du kannst das Ding als Tablet nutzen. Sehr viele wären damit, denke ich, nicht zufrieden. Gerade wenn du vielleicht sagen würdest, das ist ein Pro-Feature, weil iPadOS ist meiner Meinung nach wieder kein Pro-OS. Und dann auch wieder, vielleicht nicht das, was sich die Pro-User dann vorstellen würden. Eigentlich meiner Meinung nach auch sehr gut, wäre es eigentlich besser aufgehoben beim MacBook Air. Preistechnisch wieder eine ganz andere Frage. Ja, es ist eigentlich, wie gesagt, von der Anwendung her würde ich sagen, Air würde sich anbieten. Alleine auch vom Begriff schon. Ja, ziehst Display ab, ja, hast du nochmal dein iPad. Aber ja, Apple wollte es bisher nicht und ich denke auch in Zukunft nicht. Ja.
Nee, das ist so. Das haben sie ja in der Vergangenheit gezeigt. Wie gesagt,
stell dir doch mal vor, du hast dein iPad Pro, haust die Tastatur dran und hättest
macOS.
MacBook.
Ja, meine ich ja. Das wäre die.
Weil die eine Sache ist ja, du ziehst das Display am MacBook ab, ja, und hast dein iPad, aber andersrum doch dann auch.
Ja, ja, klar.
Deine Dockingstation, deine Tastatur ist im Prinzip ein MacBook.
Ja.
Klar, die ist nicht mehr so dünn wie die jetzige iPad-Tastatur, aber das ist ja auch wieder das, muss es ja auch nicht sein. Ja, gerade wenn du halt diese Technik dann hättest. Aber du hast ein iPad Pro, ja, Ding dran, macOS.
Ja. Das.
Aber also, was zerbrechen wir uns die Köpfe von Apple, ja?
Von der Umsetzung her wäre das Ganze möglich, gar keine Frage. Es ist nur eine Frage, dass sie es nicht wollen. Und sie haben da bestimmt auch Gründe für.
Ja klar, die wollen sich halt ihr Line-Up da nicht irgendwie unnötig verkomplizieren, ja, beziehungsweise kaputt machen. Nur kompliziert genug ist es aktuell auch schon.
Ja.
Meiner Meinung nach, trotz den Änderungen, die sie hatten im iPad-Segment immer noch, was brauche ich ein iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad Mini?
Das iPad Air, wenn ich...
Du musst halt gucken, dass du über den Mix den Preis halt so kriegst, dass du halt das möglichst gut abdecken kannst. Genauso wie so ist das iPad Air so lange, oder das iPad Mini so lange hinten dran, was die Technik betrifft.
Ja.
Du bräuchtest normalerweise ein iPad Mini mit der aktuellen Technik, ja, so quasi als Einstiegsmodell. Du hast dein iPad, du hast dein iPad Pro, wäre eigentlich ein gutes Line-Up, wenn du das halt entsprechend preislich hinkriegst. Mhm. Okay, jetzt haben wir nur eins mehr, aber das iPad Mini ist eigentlich uninteressant aktuell, ja, und die anderen sind, was die technische Ausstattung, Styles etc. betrifft, auch ein bisschen schwierig. Also da müsste wirklich mal aufgeräumt werden, ja.
Ja, im Gegenteil, sie haben es ja immer noch komplizierter gestaltet. Die Kompatibilität, ja, deswegen, mit den Stiften und der Tastatur und hin und her, ja. Das ist ja alles relativ undurchsichtig. Zumindest für jemanden, der auf den ersten Blick auf das ganze Portfolio draufschaut. Ja. Es ist nicht komplett oder nicht auf den ersten Blick für einen Laien ersichtlich, wo setze ich jetzt welches Zubehör ein. Da muss man sich erstmal ein bisschen reindenken. Ganz klar. Und das ist nicht Apple-like. Das, so kenne ich Apple nicht. Früher war das ganz einfach. Das und das, zack, bumm, aus, fertig. Na gut. Schluss mit der Meckerei. Es gibt nämlich auch ein Silberstreif am Horizont. Nämlich Mark Gurman hat heute noch was rausgehauen. Er hat nämlich gesagt, dass die kommenden M4 Macs also standardmäßig in der Basiskonfiguration mit 16 GB RAM ausgestattet werden sollen. Meine Güte, die Hölle friert zu, dass Apple diesen Schritt eventuell gehen mag oder gehen wird. Das wäre das siebte Weltwunder. Sie haben ja immer an diesen unsäglichen 8 GB festgehalten und haben das ja in den krassesten Interviewsituationen immer wieder betont, dass das nicht vergleichbar ist, und sie haben sich quasi das ganze Thema schön geredet, genau wie die Kunden, die meinen, dass 8 GB vollkommen ausreicht, die neigen ja auch dazu, sich ihre Situation dementsprechend schön zu reden. Und jetzt soll angeblich bei Apple der Groschen gefallen sein und die kommenden M4-Geräte sollen standardmäßig 16 GB haben. Das ist schon 5 Jahre überfällig, das Ganze, aber okay. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Sache. Aber das würde ich begrüßen. 16 GB als Standardversion, absolut okay, ausreichend.
Ja, der RAM ist immer gut.
Ja. Ja, aber das ist eine sehr gesunde Basis, damit kann man arbeiten, das ist okay.
Die Frage ist, wie lange noch?
Ja, aber das ist auf jeden Fall wesentlich gesünder, als sich mit 8 GB da über Wasser zu halten. Und
ja, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen. Wie gesagt, wir haben ja auch Versionen mit 24 RAM. Da wäre ja die Frage, inwieweit vielleicht nicht sogar 12 eine Idee wären,
genau,
oder technisch abbildbar wären, immer noch besser als 8.
Alles ist besser als 8, es sei denn, es ist weniger als 8, sagen wir es mal so.
Oh, weniger glaube ich jetzt eher.
Nein, aber.
Eher weniger, aber.
Ja. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass natürlich diese ganzen KI-Geschichten mit einer Rolle spielen. Das wird in
beziehungsweise
Zukunft,
die Planung über die nächsten Jahre, gerade wie sich auch macOS noch entwickeln soll,
genau,
ist ja immer die Frage, wie werden die Anforderungen beziehungsweise welche Ideen hat halt Apple für die nächsten Jahre. Die Frage ist halt nur, wann würden diese Ideen halt kommen, weil wenn du noch 8 GB Geräte im Markt hättest, die eigentlich noch nicht so alt sind, inwieweit würdest du da halt dann irgendwelche Features halt vorenthalten müssen? Macht die Sache auch schwierig. Aber ja, wie gesagt, 8 GB, es wird Zeit, dass wir da uns davon trennen. Ja.
Absolut. Ich meine, irgendwann müssen sie ja mal anfangen, den Zopf abzuschneiden, dass auch die allgemeine SoC-Performance, die nicht mehr zum Arbeitsspeicher passt. Ne? Das ist halt so. So ein M4 mit 8 GB, das passt nicht mehr ins Weltbild, nach meiner Meinung. Das ist nicht mehr homogen oder es passt nicht mehr in das technische Gefüge oder wie ich das jetzt auch nennen mag. Genauso wenig wie eigentlich 256 GB SSD-Speicher in der Standardkonfiguration auch nicht mehr zeitgemäß ist. Das passt auch nicht mehr. Also da sollte man auch auf 512 gehen. Ich sag mal 512, 16 GB RAM in der Standardkonfiguration, das wäre optimal. Aber mit 256 GB Speicher, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ist meine Meinung.
Ja. Wie gesagt, ich bin auch einer, der sagt, mindestens 512 gehören rein.
Ja.
Alleine schon, weil mit der Zeit sich einfach auch entsprechend Daten anhäufen.
Ja.
Ich kann jemanden verstehen, der sagt, ich habe alles in der Cloud. Ich brauche nicht so viel Festplattenspeicher.
Okay.
Aber selbst da würde ich sagen, hast du immer und überall Zugriff auf deine Cloud.
Genau.
Fotobibliotheken heute sind sehr schnell größer als 512 GB. Also da würde ich sagen, also 512 ist wirklich das Minimum,
absolut,
wenn man heute mit Fotos zu tun hat, weil die Daten, die selbst auf deinem Handy anfallen, auch wenn du gerade Video noch machst, kleine Handyvideos, ja, heute in 4K brauchen auch Platz, da sind 256 sehr schnell voll. Und da rate ich jedem, wie groß ist bitte dein Speicher auf deinem Telefon und wie viel hast du davon schon belegt?
Mhm.
Gerade wenn man ein Telefon länger nutzt als ein Jahr, da sammelt sich sehr schnell sehr viel an, auch wenn standardmäßig deine Cloud an ist und du vielleicht auch bei Apple ein bisschen Geld in die Cloud wirfst, um da mehr Speicherplatz zu haben. Da sammeln sich, wie gesagt, sehr schnell sehr viele Daten einfach an. Klar kann man da auch wieder sagen, ja, Thomas, nicht jeder knipst so viel, ja, oder macht so viele Videos. Nicht jeder hat irgendwie süße Hunden und Katzen, ja, und fotografiert den ganzen Tag. Klar, ja.
Und aber nicht jeder nutzt die Cloud für Fotos.
Ja.
Zum Beispiel.
Das auf jeden Fall.
Ich mache das gar
aber,
nicht.
Ja. Ja.
Ich halte das alles auf meinem Nest-System vor.
Ja.
Und das.
Wenn man die Möglichkeit hat, ist ja auch okay.
Ja.
Nur, wie gesagt, ich sage, 256 ist eigentlich zu wenig.
Das ist zu wenig, ja.
Selbst wenn deine Fotobibliothek vielleicht nur 128 groß ist, dann ist aber die Hälfte von deinem Speicher schon weg.
Du hast ja auch andere Daten außerhalb der Fotos.
Manch einer schwört ja noch auf seine Musikbibliothek.
Mache ich auch, aber nicht auf dem Rechner, habe ich auf dem NES, aber ja. Klar.
Ja, ja. Auch da wieder hat auch nicht jeder zu Hause.
Ja.
Und wie gesagt, allerdings Musik muss man auch wieder sagen, wer hat heute denn kein Spotify?
Ich.
Oder vergleichbare Dienste.
Ich.
Ja, weil du da deine Musik auf dem NES hast und immer nur dieselbe Musik aus den 80ern hörst.
Ja, aber es geht auch schon in die 90er. Ich wage mich an das moderne Zeug so langsam heran.
Genau, die 90er als modernes Zeug zu bezeichnen, ist auch schon so ein Ding.
Ja.
Ja, nee, andere rippen ihre Videos, ja, oder ihre DVD-Sammlung, um die halt unterwegs zu gucken. Aber das braucht doch alles Platz, deswegen 256 ist eigentlich zu wenig.
Das ist zu wenig, ja. Ja.
Und wie gesagt, 512 Minimum.
Ja.
16 hatten wir ja eh schon gesagt. Aber unter 16 512 kommt bei uns sowieso nichts raus. Ja.
Ja.
Auch da kannst du es auch im Mini nicht. Ja, auch in, wie gesagt, oder in einem anderen stationären Rechner. Da käme nichts unter 512 ins Haus. Da kannst du doch externe Festplatten anschließen. Ja, das ist dann für alles, was über 512 hinausgeht. Oder was ausgelagert werden kann. Oder was archiviert wird. Okay. Mhm. Aber für Sachen, mit denen du da arbeiten willst, etc., warum sollte ich da auf eine externe Festplatte gehen? Außer es ist ja auch schon wieder irgendwas in die High-End-Richtung, ja, wo du mit Thunderbolt arbeitest, dass du da auch im entsprechenden Durchsatzraten kommst. Ja, aber eine USB-3-Festplatte und so. Ja, klar.
Also ich würde sowieso
drüber reden, aber
mit nichts anderem arbeiten als Thunderbolt im Datenträgerbereich. Es sei denn, es ist jetzt einfach nur eine Time-Machine-Geschichte, da ist die Anbindung mehr oder weniger egal, weil es ein Backup ist, was im Hintergrund arbeitet oder Carbon-Copy-Cloner oder was auch immer, also wenn es wirklich nur ein reines Backup-Drive ist, aber sobald ich da drauf arbeiten möchte, also das als
Tobi, Thomas, ihr seid so versnobbt, ja,
nee.
World 4 muss man sich auch erstmal leisten können.
Es ist immer noch günstiger, als sich eine teure SSD bei Apple zu kaufen, wenn man das jetzt so in Verbindung setzt oder ins Verhältnis setzt. Ne? Mhm. Das ist so. Aber gut. Ja. Jeder so, wie er mag.
Ja, sowieso. Ich will da keinen jetzt reinreden, aber wie gesagt, bei uns im Haus unter 16, 512, nein. Ja, also okay, es ist jetzt nur meine Frau noch im Haushalt, aber auch Freunde, Bekannte, ja, wenn die da irgendwie, auch Windows, ja, sorry, gerade da, ja, bitte mehr als so. Klar, das Angebot ist nett.
Gut, bei Windows.
Du kriegst da sehr günstig einen Laptop. Ja, okay, der sieht auch nicht schlecht aus. Trotzdem sollte die Ausstattung passen. Ja, sorry.
In der Microsoft-Welt ist es ja nicht ganz so schlimm wie bei Apple. Da kriegst du ja relativ günstig viel SSD-Speicher.
Ja, aber wie gesagt, da ist ja teilweise, je nachdem, was du guckst, auch der Einstiegspreis um einiges weniger.
Ja, ja.
Aber auch da, sorry, Freunde.
Und es gibt ja auch Laptop-Hersteller.
RAM und SSD, nein.
Es gibt ja auch Laptop-Hersteller, die einen NVMe M2-Slot anbieten, wo man die Platte austauschen kann. Es gibt ja sogar Laptop-Hersteller, wo man zwei Ports hat, etc.
Wenn sich die Interessenten oder die Käufer auch für solche Details interessieren, ja.
Ja.
Nur viele gehen halt einfach auch in den Mediamarkt und kaufen sich dann halt was und überlegen, wie gesagt, und dann sollte es meiner Meinung nach auch von Anfang an stimmen. Oder aber du bist wirklich so interessiert in dem Thema drin, dass du dir ein Gerät holst, wo du darauf achtest, dass du halt RAM eventuell, gibt es ja heute auch noch Hersteller, die SIMs oder die DIMM-Steckplätze halt verbauen und dann halt, wie gesagt, M2-Steckplätze drin haben.
Mhm.
Dann musst du dich aber auch mit dem Thema bitte beschäftigen.
Ja, ja, klar.
Dann ist es okay. Dann kannst du auch nach den Modellen gucken. Dann kannst du auch online dir so einen Rechner zusammenklicken. Von mir aus auch ohne Windows, ja, machst das zu Hause noch selbst. Mhm. Wenn du so in dem Thema drin bist, gar kein Thema.
Mhm.
Dann kauf dir die günstigste Maschine, die du kriegen kannst und rüste selbst auf. Aber dann musst du dich halt mit dem Thema auch beschäftigen.
Ja, klar.
Und allen anderen sage ich, wenn du da irgendwo hingehst und gerade die Angebote siehst, dann achte bitte aber darauf, dass das, das und das.
Ja.
wie gesagt, das muss sich nicht jeder ein Mac kaufen. Warum auch, ja? Mhm. Gerade wenn du halt diese günstigen Angebote siehst. Aber trotzdem solltest du gerade im Windows-Bereich aufpassen, dass du halt X Prozessor drin hast, ja, alleine schon wegen der Anforderung und halt auch zukunftssicher eventuell zu sein, was die Rechenleistung betrifft, dass du halt X RAM drin hast und X SSD und nicht drunter, weil nicht alles kannst du aufrüsten, gerade Prozessor ist wieder so ein Thema. Und wenn du das halt wirklich länger nutzen willst, dann achte bitte auf die, klar, dann kriegst du halt nicht dein super Schnäppchen aus dem Mediamarkt, ja, oder vom Aldi. Aber ja, damit bist du dann wenigstens die nächsten 5 Jahre glücklich, ja.
Oh, 5 Jahre in der Windows-Welt, das ist aber schon sehr optimistisch.
Ja, ja, das aber
ist schon das sehr ist,
wie gesagt, du sollst halt möglichst lange damit glücklich sein können mit der Anschaffung, die du hast. Weil, wie gesagt, das ist jetzt auch kein Smartphone, egal von welchem Hersteller, was du halt jedes Jahr eventuell über deinen Vertrag wechselst, ja. Das ist nochmal eine ganz andere Investition. Und klar kannst du da, wie bei allem, auch günstig kaufen. Aber das, ja, sorry, das empfehle ich jetzt nicht unbedingt, ja.
Ja, das ist so. Gut.
Und gerade wenn du in der Mac-Welt unterwegs bist, ja, da ist halt mittlerweile mit den aktuellen Geräten nichts mehr mit aufrüsten. Da musst du dich halt vorher damit beschäftigen. Und wie gesagt, die Mindestanforderungen, die ich dann immer empfehle, 16512. Prozessor können wir uns nochmal angucken. Ja,
ja.
Aber auch da sollte man vielleicht, gerade wenn man das Geld schon investiert in Speicher und SSD, dann auch gucken, dass man da entsprechend den halt. Ja, wobei, wenn du auf 16 gehst oder so, dann hast du eventuell eh schon wieder einen Sprung drin, was die Kerne betrifft. Ich habe jetzt das Line-Up nicht so im Kopf drin, aber da sollte man auch mal drauf achten, gerade wenn wir auch aus eigener Erfahrung sprechen, du kannst die Hardware nutzen, bis du keine OS-Updates mehr kriegst.
Ja.
Wenn du vorher drauf geachtet hast, wie zum Beispiel mit dem RAM,
ja.
Mein Gott, dann sind 10 Jahre ab Kaufdatum, wenn du halt neue aktuelle Hardware kaufst, sind 10 Jahre machbar, wenn kein großer Defekt eintritt.
Es sei denn, deine Ansprüche ändern sich bezüglich Software oder die Software an sich verändert sich von den Ansprüchen her oder es entwickelt.
Ja, also das kommt immer ganz auf den Anwendungsbereich. Aber ich sage ja, die Hardware bietet bei pfleglichem Umgang das Potenzial, so lange durchzuhalten.
Ja.
Dass sich deine Anforderungen eventuell ändern mit deiner Entwicklung selbst, dass deine Ansprüche vielleicht von einfacher Fotobearbeitung zu High-End-Videobearbeitung gehen und dein Profil dann ganz anderes ist, das mal dahingestellt. Aber die Hardware an sich, wenn du am Anfang ein bisschen drauf achtest und das Ding nicht gerade hier in deinem Rucksack durch die Gegend schmeißt, die Hardware an sich, auch heute noch, kann durchaus 10 Jahre durchmachen. Beziehungsweise so lange, wie gesagt, wie
es Updates gibt, also Sicherheitsupdates gibt.
Genau, wie es das gibt. Und wie gesagt, wenn seine Anforderungen sich ändern, mein Gott, verkauf das Ding gebraucht und hol dir dann was anderes. Aber auch da wieder, nach wie vor, der Werterhalt ist gut.
Bei Apple sowieso, ja.
Denn wie gesagt, der Werterhalt ist gut. Mhm. Du kriegst da auch immer noch, vorausgesetzt, du hast da, wie gesagt, auch ein bisschen auf RAM geachtet, ja, weil die Standardkonfiguration wird nicht unbedingt so nachgefragt, beziehungsweise ist nicht so wertstabil, wie jetzt du gehst mit 16 rein, wie du gehst mit 24 rein, wie du gehst mit 32 rein, ja. Das sind halt Geräte, die dann gerade auch gebraucht gesucht werden, weil man dann sagt, okay, ich speiere ja sowieso ein paar Euro, dann kann ich auch auf die Ausstattung gucken, dann will ich eine 1 Terabyte SSD, dann will ich 32 Gigabyte RAM, ja. Und das ist dann halt auch, wie gesagt, klar, für dich als Gebrauchtkäufer ein attraktives Angebot, aber auch für dich als Verkäufer, das sind nachgefragte Konfigurationen, die sind stabil, was den Wertverlust betrifft. Die sind immer noch relativ, oder du kriegst immer noch relativ viel Geld für deinen gebrauchten Artikel.
Ja klar, und logisch.
Das sind halt auch so Sachen, dass wenn du damit rechnest, halt dein nächstes Gerät mit dem Verkauf deines aktuellen Geräts zu finanzieren, auch nochmal so Überlegungen, die ich dann mit berücksichtigen würde bei der Anschaffung. Aber ja, das, wie gesagt, das ist halt auch immer abhängig davon, in welcher Situation bin ich dann überhaupt am Anfang? Wie sieht mein Budget aus, meine Anwendung? Wie kaufe ich oder wie kann ich auch gegen meinen Bedarf halt kaufen? Nicht jeder kann sich da, weil der damit rechnet, in 2 Jahren das Ding nochmal verkaufen zu wollen, um sich dann ein nächstes Gerät zu finanzieren, jetzt aktuell 5.000 Euro für ein MacBook Pro 16 Zoll ausgeben. Ja. Hm. Würde ich auch nicht machen.
Ja gut, es gibt ja immer noch ein bisschen was dazwischen. Zwischen 16 Zoll.
Ja klar, nur weil ich eben gesagt hatte, 32 Terabyte.
Ja, ja, okay.
Das treibt den Preis natürlich in Regionen. Klar, kriegst du später auch wieder mehr für deinen Gebrauchten. Aber kann ich mir das jetzt überhaupt leisten, auszugeben? Nö. Mhm. Also ist das ja für mich jetzt zum Beispiel auch kein Fall. Aber das ist ja immer die Frage von demjenigen, der halt jetzt gerade sich halt mit dem Kauf beschäftigt. Ja.
So ist es, genau. So ist das. Gut. Ich würde sagen, wir sind eigentlich
haben schon
durch, oder?
Ja. Ja, wir sind soweit durch, ja, ja.
Kein Gadget. Nächste Woche habe ich zu 99% ein Gadget. Dann ist mein Testlauf auch durch. Und es geht wieder um Gartentechnik.
Wow. Ja, mein Gott, die Gartenarbeit hört nie auf. Ja. Ich habe gestern und heute auch im Garten noch kurz gemacht. Gestern, bevor ich auf den Hundeplatz bin, habe ich noch Rasen gemäht. Dann ging es auf den Platz und heute Morgen, bevor ich auf dem Platz bin, war ich auch noch Schnitt wegfahren. Mhm. Also die Gartenarbeit hört nie auf. Ja.
Aber ich habe gelernt, man kann sich die Gartenarbeit zuckersüß gestalten, wenn man bereit ist oder wenn man die Möglichkeiten hat, auch ein wenig Geld in die Hand zu nehmen. Dann kann man sich sehr vieles erleichtern oder auch dass die ganze Gartenarbeit beschleunigen, das habe ich in den letzten Wochen gelernt.
Okay, dann freuen wir uns mal auf nächste Woche. Dann.
Und gerade wenn man in so ein Multifunktionsgerätekosmos eingestiegen ist, das ist dann wie so eine kleine Droge. Da geht doch dann bestimmt noch mehr. Und
was geht noch, genau.
Was geht noch? Und dann kommen neue Geräte auf den Markt und dann wird man wieder angefüttert. Und der Winter steht ja auch vor der Tür und da gibt es auch tolle Werkzeuge für den Winterdienst oder um den Schnee wegzubekommen. Also da gibt es
Schneefräse.
Genau, Schneefräse, ja. Also, in den vergangenen Jahren habe ich immer versucht, den Schnee anzuzünden, aber das hat auch nicht funktioniert.
Das kommt drauf an, wo du lebst, ja.
Ja, aber das hat nicht funktioniert. Ich dachte, das wäre die schnellste Lösung, aber nee, ging nicht. Na gut. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Ciao.